D-Radio Wissen. Update.
Der wird wirklich keine große Wirkung haben. Er ist viel zu spät. Der Kern der Ursachen, ja, der Kern des Übels wurde ja gar nicht besprochen. Und deswegen bin ich auch ziemlich frustriert, muss ich sagen.
Uschi Eid ist die Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung und sie hält nicht viel von dem sogenannten Aktionsplan, den die europäischen Regierungen und die Länder Afrikas heute in Malta beschlossen haben, damit weniger Flüchtlinge nach Europa kommen. 16 Punkte sind verabschiedet worden, bis Ende nächsten Jahres sollen sie umgesetzt sein. Das ist Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
In Kurzfassung sieht der Beschluss von Malta so aus. Die EU zahlt Milliarden für Projekte in Afrika, zum Beispiel für Ausbildung und Jobs, und schafft mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten für Afrikaner nach Europa. Im Gegenzug sollen die afrikanischen Staaten gemeinsam mit der EU mehr gegen Schlepper tun und ihrer Jugend eine bessere Zukunft bieten, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Durch bessere Regierungsführung, durch bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaften, durch wirtschaftliches Wachstum und Perspektiven für die jungen Menschen.
Die afrikanischen Staaten verpflichten sich außerdem, Afrikaner, die illegal in die EU eingereist sind, wieder zurückzunehmen. Der senegalesische Präsident Macky Sall findet, dass die EU da mit zweierlei Maß rechnet.
Man kann doch nicht darauf bestehen, dass Afrikaner in ihre Herkunftsländer zurückkehren, während man gleichzeitig Syrer und andere aufnimmt. Eine Diskriminierung, die wir verurteilen. Alles konzentriert sich auf die afrikanischen Migranten. Dabei sind sie keineswegs die größte Gruppe.
Knackpunkt ist auch, für viele afrikanische Länder sind die Devisen, die Afrikaner aus dem Ausland nach Hause schicken, ein wichtiger Teil des Bruttoinlandsprodukts. Fast 30 Milliarden Euro haben sie laut Weltbank 2014 in ihre Heimat geschickt. Diese Auslandsüberweisungen sollen jetzt billiger werden. Das hatten die afrikanischen Staaten gefordert. Laut dem Aktionsplan stellt die EU 1,8 Milliarden Euro für Afrika zur Verfügung, zusätzlich zur bisherigen Entwicklungshilfe von 20 Milliarden. Das Geld soll in Länder der Sahelzone fließen, in die Regionen um den Tschadsee und am Horn von Afrika. Einfach nur Milliarden zu zahlen, sagt Uschi Eid von der Deutschen Afrika-Stiftung, reiche aber nicht aus. Deshalb sei der Aktionsplan nur ein erster Schritt und viel zu unkonkret. Denn erstmal müsse man analysieren, warum sich die Menschen in den unterschiedlichen afrikanischen Ländern überhaupt auf den Weg nach Europa machten und dann gezielter helfen.
Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen und wenn ich immer höre, man muss Fluchtursachen bekämpfen, ja, das sagt man so leicht dahin, ja, aber welche sind denn die Ursachen? Die sind in Nigeria völlig anders als in Eritrea.
Außerdem wollen die EU-Staaten weniger Geld geben als bisher angekündigt. Eigentlich hatte die EU-Kommission die einzelnen EU-Länder gebeten, die 1,8 Milliarden nochmal aufzustocken, auf insgesamt doppelt so viel. Viele wollten aber nicht oder nur wenig zahlen. Deshalb sind bis jetzt stattdessen nur 78 weitere Millionen dazugekommen. Das haben nicht nur die afrikanischen Staaten kritisiert, das ärgert auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin:
Und es ist immer das Gleiche. Die EU handelt, die Institutionen der EU machen Vorschläge, handeln, aber es sind die Regierungen der Mitgliedstaaten, die sich auf nichts, aber auf gar nichts einigen können.
Eine weitere Kritik an dem Aktionsplan, die unter anderem von Amnesty International kommt: Nur weil die EU vermeintlich schnelle Lösungen für die Flüchtlingsfrage suche, dürfe nicht ungeprüft mit afrikanischen Staaten zusammengearbeitet werden, die die Menschenrechte verletzten. Das Geld dürfe nicht in die Taschen von Diktatoren landen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der sogenannte Aktionsplan zwischen der EU und 35 Staaten Afrikas stößt auf Skepsis im Netz. Das muss man nicht verstehen, schreibt Ruth Meier auf tagesschau.de. Sind nicht die afrikanischen Regierungschefs Grund Nummer eins, dass die Leute überhaupt fliehen? Diesen korrupten Typen will man noch mehr Geld in den Rachen werfen und glaubt tatsächlich, dass es ankommen wird. Wie naiv muss man denn da sein? Stefan P. schreibt, erst wurden in den afrikanischen Ländern die Sklaven generiert, dann die Länder annektiert, dann als Kolonie protegiert und in den letzten Jahren die Rohstoffe akquiriert. Dabei hat man schwarzafrikanische Regierungen akzeptiert, die man durchaus als Diktaturen betrachten kann. Hauptsache, die Wirtschaft bekam preiswerte Rohstoffe. Hier sei Shell und BP genannt. Auch der Nutzer Störinstanz verlangt auf Twitter, dass das Geld woanders investiert wird. Der Afrika-Gipfel beweist, die Milliarden sind da. Warum sie in korrupten Tunneln versickern lassen, anstatt damit das Hierbleiben ermöglichen? Hartmut Nitsch schreibt auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks, die EU sollte ihre Freihandelsverträge mit den afrikanischen Staaten auflösen. Vor allem damit aufhören, Überproduktionen unserer Landwirtschaft subventioniert in den afrikanischen Kontinent zu verscherbeln.
Was sonst noch wichtig war?
Wir müssen einfach wieder mehr Ordnung haben. Deshalb haben wir die Grenz- und Passkontrollen eingeführt. Besonders auf den Fähren brauchen wir mehr Sicherheit und Kontrolle. Wir müssen wissen, wer wirklich auf den Fähren ist.
Schwedens Regierungschef Stefan Löfven erklärt, warum das Land heute Mittag wieder Grenzkontrollen eingeführt hat. Kontrolliert werden die Pässe an der südlichen Grenze, an der Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden und an den Fährhäfen, wo Schiffe aus Dänemark und Deutschland ankommen. Flüchtlinge, die zum Beispiel schon in einem anderen Land Asyl beantragt haben, sollen direkt an der Grenze wieder zurückgeschickt werden. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl nehmen Schweden in Europa die meisten Flüchtlinge auf. Seit September sind 80.000 angekommen. Die schwedische Regierung rechnet mit fast 200.000 Menschen bis Ende des Jahres. Erstmal gelten die Kontrollen für 10 Tage. Sie können aber ausgeweitet werden. Die deutschen Behörden stellen sich darauf ein, dass viele Flüchtlinge jetzt erstmal in Schleswig-Holstein bleiben müssen.
Eine Lawine kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer oben in den Hang geht und ein bisschen Schnee in Bewegung setzt.
Über diese Äußerung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird im Moment in Deutschland diskutiert. Sein Vergleich der Flüchtlingskrise mit einer Lawine. Die SPD und die Opposition haben das kritisiert. Bundesjustizminister Heiko Maas hat zum Beispiel von Katastrophenvokabular gesprochen. Er twitterte, die Politik müsse die Flüchtlingsdebatte besonnen führen und nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Ist der Unkrautvernichter Glyphosat krebserregend oder nicht? Die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz klar ja. Dem widerspricht jetzt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA. Und sie erklärt, Glyphosat ist wahrscheinlich nicht krebserregend und schädigt wahrscheinlich auch nicht die menschliche DNA. Die EFSA argumentiert, sie habe viel mehr Studien ausgewertet als die WHO und deshalb eine breitere Grundlage für ihr Ergebnis. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Martin Häusling, kritisiert aber, dass die EFSA, anders als die WHO, keine eigenen Studien zum Thema durchführt.
Dass eine europäische Lebensmittelbehörde nicht in der Lage ist, selber Gutachten anzufertigen und das selber zu prüfen, sondern eigentlich nur prüft, ob die Gutachten der Industrie logisch und nachvollziehbar sind, das ist der eigentliche Skandal.
Die Gutachten der EFSA sind Grundlage für die Entscheidungen der EU-Kommission. Und die muss sich Mitte nächsten Jahres wieder mit Glyphosat beschäftigen. Dann läuft nämlich die europäische Zulassung für den Stoff aus. In Deutschland wird Glyphosat auf über 40% der Felder eingesetzt. Es wurde in Getreide, Urin und in Muttermilch nachgewiesen. Im Februar wird in Zürich der Nachfolger von Sepp Blatter als FIFA-Präsident gewählt. Der Fußball-Weltverband hat jetzt die offizielle Kandidatenliste veröffentlicht. Allerdings ist die erstmal vorläufig, denn einer fehlt. UEFA-Chef Michel Platini ist nicht dabei. Er ist im Moment von der FIFA-Ethikkommission für 90 Tage gesperrt, wegen Korruptionsvorwürfen. Er darf bei der Wahl nur antreten, wenn er bis Februar nachweisen kann, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Offiziell zugelassen sind der Jordanier Prinz Ali bin al-Hussein, Scheich Salman bin Ibrahim al-Khalifa aus Bahrain, der Franzose Jérôme Champagne, UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino und der Südafrikaner Tokyo Sechwale.
Was noch wichtig wird.
Heute ist der 6. Tag im Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa. Erst morgen will die Gewerkschaft UFO bekannt geben, wie es mit ihren Arbeitsniederlegungen weitergeht. Gewerkschaftschef Nicolai Baublies hat der Bild-Zeitung gesagt, dass er auch einen Streik in der Adventszeit nicht ausschließen kann. Es kommt darauf an, ob die Lufthansa zu Gesprächen bereit sei. Morgen treffen sich in Prag die Außenminister der Westbalkanstaaten und der Visegrad-Gruppe. Das sind Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei. Dabei wird es auch wieder um das Thema Flüchtlinge gehen, aber auch um die Beitrittsperspektive einiger Länder zur EU.
Und sonst in der Welt?
Jeder, der in China festgenommen wird, muss immer noch damit rechnen, gefoltert zu werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Folter sei bei Verhören von Verdächtigen immer noch an der Tagesordnung, heißt es. Gefangene würden geschlagen, gefesselt. Sie bekämen kein Wasser, kein Essen oder keine Medikamente. Für die Polizei sei ein erpresstes Geständnis die einfachste Methode, eine Verurteilung zu erreichen. Die Organisation hat für den Bericht 590 Fälle untersucht, außerdem Menschenrechtsanwälte interviewt, die gefoltert wurden. Seit Anfang des Jahres sind fast 300 Anwälte oder ihre Mitarbeiter festgenommen oder verhört worden. Brasilien hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Der Grund? Im Nordosten des Landes ist die Zahl der Babys, die mit zu kleinem Kopf auf die Welt gekommen sind, dieses Jahr stark gestiegen. Im Bundesstaat Pernambuco wurden dieses Jahr schon mehr als 140 Neugeborene mit der sogenannten Mikroenzephalie registriert. Bisher gab es pro Jahr etwa 10 Fälle in ganz Brasilien. Die Gründe für den Anstieg sind noch nicht bekannt. Eine Mikroenzephalie kann unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel eine Röteln-Infektion, Alkoholmissbrauch oder eine zu hohe Strahlenbelastung. Es gibt aber auch genetisch bedingte Fälle. Wenn der Schädel der Kinder zu klein ist, kann die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt sein. Die Honigfalle ist zurück. Oder war sie niemals weg? In Norwegen jedenfalls warnt der Geheimdienst Politiker und Unternehmer vor der schlüpfrigen Spionagemethode aus Zeiten des Kalten Krieges. Demnach soll Russland wieder öfter junge, attraktive Frauen als Spione einsetzen, um Norweger mit Wodka abzufüllen und ihnen Geheimnisse zu entlocken. Laut dem Chef eines norwegischen Geheimdienstes musste in letzter Zeit eine wachsende Zahl von Russlandreisenden zugeben, in die Honigfalle getappt zu sein. Der Geheimdienstboss vermutet in einem Fernsehinterview, dass Norweger besonders anfällig für die Verführungstaktik sind, weil sie im Ausland zu offenherzig seien. Außerdem gäbe es bei dieser Art von Spionage eine hohe Dunkelziffer. Denn vielen norwegischen Männern sei es peinlich, in die Sexfalle getappt zu sein.
Wissensnachrichten.
Die Suche nach Orten im Weltall, an denen es Leben geben könnte, die läuft ja so ähnlich, wie wenn man im Heuhaufen nach der berühmten Nadel sucht. Jetzt haben Astronomen zumindest einen Fund gemacht, der ihnen zeigt, wo und wie sie weitersuchen müssen, nämlich einen Planeten, der der Erde ziemlich ähnlich ist und der gar nicht so weit von uns entfernt ist. Anna Behrling aus unseren Wissensnachrichten, wie weit denn genau?
39 Lichtjahre ist dieser Planet von uns entfernt. Das entspricht knapp 370 Billionen Kilometern. Das klingt erstmal nach viel, aber wenn man sich vorstellt, dass unsere Galaxie um die 100.000 Lichtjahre groß ist, dann liegt der neu entdeckte Planet mit 39 Lichtjahren quasi vor unserer Haustür.
Und wie haben die Forscher ihn entdeckt vor unserer Haustür?
Um einen Planeten in so einer Entfernung zu entdecken, beobachtet man das Licht der Sterne, verdunkelt sich ihr Licht immer mal wieder ein bisschen und das auch noch in gleichmäßigen Zeitabständen. Dann spricht viel dafür, dass da ein Planet um den Stern rumkreist. Genauso war es auch bei dem roten Zwerg GJ1132. Deshalb heißt der neu entdeckte Planet auch GJ1132b. Er ist der Erde offenbar ziemlich ähnlich und dann auch noch näher an uns dran als alle anderen erdähnlichen Planeten, die man bis jetzt entdeckt hat.
Und was macht ihn jetzt der Erde so ähnlich?
Ja, aus der Messung, wie stark ein Planet seinen Stern verdunkelt, lässt sich die Größe errechnen. GJ1132b ist fast genauso groß wie die Erde, nur 16% größer. Außerdem kann man beobachten, wie stark er mit seiner Schwerkraft an dem Stern zieht, um den er kreist. Und so lässt sich die Masse des Planeten berechnen. Die ist um 60% höher als bei der Erde. Daraus schließen die Forscher aber, der Planet besteht wahrscheinlich aus Gestein, genau wie unser Planet. Es gibt aber auch noch einen großen Unterschied zur Erde, das ist die Temperatur. Auf GJ1132b ist es nämlich deutlich heißer als bei uns. Ungefähr 230 Grad herrschen da, also so ähnlich wie im Backofen, wenn der volle Pulle läuft. Aber damit ist der Planet offensichtlich immer noch kühl genug, um eine Atmosphäre haben zu können, also eine Gashülle, die ihn umgibt. Und das ist für die Astronomen eigentlich das Interessanteste. Das gibt es nämlich relativ selten in unserer Galaxie. Und deshalb erhoffen sie sich sehr viele neue Informationen, wenn sie GJ1132b noch genauer untersuchen.
Nach dem Blick ins Weltall kommen wir zu was ganz Irdischem, nämlich zum Thema Sex. Es geht um Sexualität von Jugendlichen und die erforscht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung alle paar Jahre mit einer Studie. Zu welchen Ergebnissen kommt diese aktuelle Ausgabe der Untersuchung?
Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass am Vorurteil von der Jugend von heute, die immer früher Sex hat, nichts dran ist. Nur 6% der unter 14-Jährigen sind sexuell aktiv. Von den 17-Jährigen hat schon knapp die Hälfte sexuelle Erfahrungen gemacht und ab 19 ist es dann die große Mehrheit. Außerdem sind die Jugendlichen ausgesprochen umsichtig in Sachen Verhütung, heißt es. Über 90% derjenigen, die sexuell aktiv sind, sprechen mit ihren Partnern über das Thema Verhütung. Das war zum Beispiel in den 80ern noch ganz anders.
Jetzt muss ja, wer verhütet, vorher aufgeklärt worden sein. Wo bekommen denn Jugendliche ihre Infos zum Thema Sex her?
Vor allem von den Eltern, die sind laut der Studie immer noch die wichtigsten Vertrauenspersonen für Jugendliche. Aber, und das ist sehr interessant, finde ich, auch die Schule macht einen ziemlich wichtigen Job. Die befragten Jungs haben sogar ihren Lehrer oder ihre Lehrerin als wichtigste Bezugsperson in Sachen Aufklärung genannt. Und da sagt die Bundeszentrale, gerade für Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund, in deren Familien, auch das hat die Studie gezeigt, vielleicht nicht so häufig offen über Sexualität gesprochen wird, sind die Lehrer ein super wichtiger Ansprechpartner.
Dann gucken wir zum Schluss noch ins Netz. Es gibt eine neue Smartphone-App, die einen richtig guten Zweck erfüllt.
Ja, sie heißt Share the Meal und über diese App kann man Geld spenden für Kinder, die Hunger leiden. Das Welternährungsprogramm der UNO hat die App jetzt weltweit freigeschaltet und so sollen auch Flüchtlingskinder aus Syrien mit Essen versorgt werden. Mit 2 Klicks spendet man 40 Cent für eine Mahlzeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es die App schon seit dem Sommer und bisher sind schon rund 800.000 Euro für Schulkinder in Lesotho zusammengekommen.
Also neben der Wetter- und der Chat-App ist auf dem Smartphone vielleicht auch noch Platz für die Spenden-App Share the Meal. Dankeschön, Anna.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht viele Wolken. Im Nordwesten kann es auch leicht regnen. Richtung Süden auch örtlich Nebel. Tiefstwerte liegen zwischen 12 Grad an der Nordsee und 0 Grad im Süden. Morgen viele Wolken und regnerisch. Im Südosten überwiegend trocken. Dazu höchstens 9 bis 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.